Wir wollen pünktlich beginnen mit dem nächsten Vortrag. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Winkler von der Fachhochschule Hamburg. Herr Winkler wird über Brennstoffzellen sprechen. Vielen Dank, dass Sie hier sind.
Das Thema Brennstoffzellen ist über die Fahrzeugtechnik doch schon deutlich in die Presse gekommen. Und in 20 Minuten kann man natürlich so ein Thema nicht erfüllend oder vollkommen nach Ihren Wünschen, was Sie vielleicht wissen wollen, erfüllen. Aber ich möchte mich bemühen, Ihnen zumindest die physikalischen Grundlagen nahezubringen. Was sind so die wichtigen Funktionsweisen der Brennstoffzelle? Und zwar insbesondere auch bezogen auf die Brennstoffzelle, mit der wir uns im Forschungsschwerpunkt beschäftigen, nämlich mit der sogenannten oxidkeramischen Brennstoffzelle, die neudeutsch SOFC heißt, das heißt Solid Oxide Fuel Cell. Wenn wir zunächst die Brennstoffzellentechnik betrachten, im Konnex mit der Energiewandlung an sich, so kann man sagen, gehört zu ist eine Technologie, die chemisch gebundene Energie in Arbeit, sprich in elektrischen Strom umwandelt. Wir haben im Grunde genommen auch heute in allen Wärmekraftprozessen, die Sie im Auto finden, die Sie im Dampfkraftwerk finden, die Sie bei irgendwelchen Blockheizkraftwerken und so weiter finden, immer wieder das gleiche Verfahren, dass wir die chemisch gebundene Energie dadurch nutzen, dass wir den Brennstoff verbrennen und Wärme erzeugen. Das heißt, wir erzeugen eine hohe Temperatur. Und diese Temperatur, Sie wissen ja, ein heißer Körper kühlt sich in der Umgebung ab. Das heißt, das Bestreben des Temperaturausgleiches, dieses nutzen wir nun, um Arbeit zu erzeugen, indem wir einen Wärmekraftprozess betreiben. Und ist die Verbrennung als solche, wenn man es in der Thermodynamik sagt, irreversibel oder unumkehrbar. Das heißt, wir haben also hier kräftige Verluste und sind also schon allein durch die Entscheidung zum Verbrennungsprozess in unserer Umwandlungstechnologie etwas gehemmt. Ich will es dann im Einzelnen noch erläutern. Nächstfolgend ist der Wärmekraftprozess und dahinter dann das generatorische Prinzip der Stromerzeugung, was Ihnen wahrscheinlich aus dem Physikunterricht bekannt ist. Wenn wir nun die Brennstoffzelle betrachten, so ist Ihnen die Brennstoffzelle vielleicht auch schon über den Weg gelaufen im Physikunterricht, nämlich unter dem mit ihrem Umkehrprozess, nämlich der Elektrolyse, dass Sie durch Zuführen von Strom in Wasser, Sauerstoff und Wasserstoff erzeugen können. Und jetzt ist die Brennstoffzelle im Prinzip reversibel, also umkehrbarer Prozess dadurch, dass Sie genauso, wenn Sie Wasserstoff und Sauerstoff zu einer Brennstoffzelle führen, wieder umgekehrt Strom erzeugen können, wie Sie beim Verbrennungsprozess leicht nachvollziehen, es nicht tun können. Und somit ist also thermodynamisch die Brennstoffzelle der günstigere Prozess, weil wir nämlich schon in der Prozessstufe der Verbrennung Strom erzeugen können, was wir hier nicht können. Wir können also hier über Elektroden den Strom abgreifen. Andererseits zeugt aber auch die Brennstoffzelle tatsächlich Abwärme und wir können dann diese Abwärme nochmal im prinzipiellen Gedanken in dem Wärmekraftprozess nutzen. Das heißt also, wir können hier das ganze Potenzial, das uns die Natur zur Verfügung steht, weitgehend abarbeiten. Wie funktioniert nun so eine Brennstoffzelle? Ich will das hier schematisch zeigen. Wenn Sie den Verbrennungsreaktor und sei es die Gasheizung zu Hause betrachten, so ist es immer natürlich, sind wir es gewohnt, davon auszugehen, dass Luft und Brennstoff zusammengeführt werden. Und zwar in einen Verbrennungsraum. Genau das darf bei der Brennstoffzelle nicht passieren, sondern Sie müssen in dem Fall jetzt als Beispiel Wasserstoff, möchte ich das demonstrieren, Wasserstoff und Sauerstoff, Sie müssen die beiden Reaktanten trennen. Das heißt, Sie haben eine Membran, sogenannte Elektrolyt, der gasdicht ist und Wasserstoff und Sauerstoff trennt. An dem Elektrolyt sind Elektroden angebracht, die ihrerseits die beiden Gase adsorbieren können und die elektrisch leitend miteinander verbunden sind. Nun, sagte ich, ist in der Natur immer eine treibende Kraft da, die beim Wärmekraftprozess die Temperaturdifferenz ist. Und wir wissen natürlich auch, dass sich bestimmte Stoffe, zum Beispiel Wasserstoff und Sauerstoff, die Neigung haben, miteinander zu reagieren. Wir nehmen ihnen dieses chemische Potenzial und dies ist nun die treibende Kraft für diesen Prozess. Das heißt, der Wasserstoff wird hier an der Anode adsorbiert und gleichzeitig ionisiert. Das heißt, es wandern hier zwei Elektronen zur Kathodenseite. Und hier befindet sich dann ein Wasserstoffion. Die beiden Elektronen wandern dann zur, wie gesagt, zur Kathodenseite, und an der Kathodenseite wird der Sauerstoff adsorbiert und seinerseits ionisiert. Nun haben wir auf zwei Seiten Ionen vorliegen, die natürlich durch die Membran noch getrennt sind. Und jetzt sehen wir, dass die Membran noch zwei weitere Eigenschaften haben muss, denn wir wollen ja die Reaktion herbeiführen. Wenn wir sozusagen zwei getrennte Ionen haben, haben wir nicht die Reaktion. Das heißt also, der Elektrolyt muss einerseits ein elektrischer Isolator sein, sonst würden die Elektronen ja hier durchgehen und nicht hier Arbeit leisten. Und andererseits muss er aber Ionen leiten. Und zwar entweder, dass die Wasserstoffionen, also die Protonen, zur Kathodenseite wandern oder dass die Sauerstoffionen zur Anodenseite wandern und dort reagieren. Beide Reaktionen sind möglich. Wir sprechen einmal vom Protonenleiter und andererseits vom Sauerstoffionenleiter. Im Endergebnis erhalte ich dann immer wieder Wasserstoff, wie ich es auch aus einem Verbrennungsprozess erzielen würde. Das heißt, der wesentliche Unterschied zum klassischen Verbrennungsprozess ist, dass wir bereits in der chemischen Umwandlungsstufe Strom erzeugen. Nun werden Sie fragen, das macht ja eine Batterie auch, weil ich sage, im Prinzip natürlich. Der einzige Unterschied zur Batterie ist, dass die Batterie sozusagen das gesamte Inventar an Reaktanten enthält, und wenn sie dann alle miteinander reagiert haben, ist es zu Ende. Und die Brennstoffzelle ist etwa wie ein Motor, der klassischen Verbrennungsprozess ist, dass wir bereits in der chemischen Umwandlungsstufe Strom erzeugen. Nun werden Sie fragen, das macht ja eine Batterie auch, sondern im Prinzip natürlich. Der einzige Unterschied zur Batterie ist, dass die Batterie sozusagen das gesamte Inventar an Reaktanten enthält, und wenn sie dann alle miteinander reagiert haben, ist es zu Ende. Und die Brennstoffzelle ist etwa wie ein Motor vergleichbar. Wenn also Brennstoff zugeführt wird, läuft der Motor und Sauerstoff natürlich. Und genau das Gleiche gilt für die Brennstoffzelle. Nun zu den Typen der Brennstoffzellen. Wir haben also zunächst mal zwei Klassen von Elektrolyten, und zwar einmal die Protonenleiter, also Wasserstoffionenleiter. Das ist hier wieder diese angelsächsische Abkürzung PEM, das heißt Proton Exchange Membrane, oder PAFC, das heißt Phosphoric Acid Fuel Cell. Das ist also ein Brennstoffzellentyp, der bereits am Markt, wenn auch nicht zu wirtschaftlichen Bedingungen, angeboten wird. Und die HEW betreibt zwei solche Anlagen gemeinsam mit den Hamburger Gaswerken in der Lüserstraße. In diesen Fällen der Brennstoffzelle haben wir eine Protonenwanderung, also Wanderung vom Wasserstoffion. Das hat nun anlagentechnisch natürlich die Konsequenz, dass Sie als Brenngas immer reinen Wasserstoff zur Verfügung stellen müssen und nicht, wie Sie, wenn Sie Kohlenwasserstoffe aufbereiten, auch beispielsweise Kohlenmonoxid zur Verfügung stellen können. Sie müssen also zwingend immer in Wasserstoff umwandeln. Das heißt also, Sie haben prozesstechnisch einen etwas schwierigeren Prozess. Wenn Sie die Sauerstoffionenleiter, ich vergaß ja noch die Temperaturen zu sagen, die arbeiten etwa bei 80 Grad und die PAFC etwa bei 200 Grad. Wenn Sie die Leitung nun von Sauerstoffionen benutzen wollen, dann müssen Sie in den Hochtemperaturbereich gehen. Und zwar einmal das, woran wir arbeiten, das ist die SOFC, das heißt Solid Oxide Fuel Cell, die arbeitet im Temperaturbereich zwischen etwa heute 800 und 1000 Grad. Und die MCFC, das heißt Molten Carbonate Fuel Cell, also ist die Carbonatschmelze-Elektrolyt, die arbeitet etwa im Temperaturbereich von 650 Grad. Wenn Sie dies nun betrachten, das Bild, dann sehen Sie, dass hier die Sauerstoffionen wandern und damit natürlich auch das Kohlenmonoxid, was ich aus einer Brenngaserzeugung aus normalen Kohlenwasserstoffen habe, auch reagieren kann. Das heißt, technologisch ist das bezogen auf unsere heutige Brennstofflogistik der einfachere Fall. Und sollte man an Wasserstofftechnologie denken, so ist die natürlich genauso sinnvoll anzusetzen wie die anderen Brennstoffzellen. Ein weiterer Aspekt, den wir in der Kombination gerade bei Hochtemperaturzellen betrachten sollen, ist der Wert der Zellabwärme. Wenn Sie also denken, dass beide Brennstoffzellentypen etwa als Zelle so um die 60% Wirkungsgrad haben, das heißt, dass 60% etwa des umgesetzten Brennstoffs in Strom umwandeln, aber mit unterschiedlichen Temperaturen arbeiten, so hat das natürlich die Konsequenz, dass Sie, wenn Sie eine niedrige Temperatur haben, dann haben Sie natürlich nur ein geringes Potenzial, Arbeit zu leisten, als wenn Sie eine höhere Temperatur haben. Ich will Ihnen das hier mal zeigen. Wenn man hier die Temperatur aufträgt über einem Term, den wir in der Thermodynamik Entropie bezeichnen, den Sie einfach mal als Wärme, die abgegeben wird durch die Temperatur, bezeichnen wollen, dann können wir hier eine Fläche bilden. Und diese Fläche bleibt natürlich aufgrund des Erhaltungssatzes der Energie gleich. Und genau das Gleiche haben wir auch die gleiche Fläche für die Wärme bei der hohen Temperatur. Nur Sie sehen einen Unterschied. Hier ist die Umgebungstemperatur eingezeichnet. Nun wissen wir ja alle, dass die Maximaltemperatur nur bis zur Umgebung abkühlen kann. Und somit ist das Potenzial, Arbeit zu leisten, bei der Niedertemperaturzelle so klein, bei der Hochtemperaturzelle so groß. Das heißt, wir können also bei der Hochtemperaturzelle die Wärme nochmal in Arbeit transformieren und haben damit das Potenzial, was ich am Anfang gezeigt habe, tatsächlich hohe Wirkungsgrade erreichen zu können. Wir hatten also diese Studien und die Vergleichsprozesse etwa Anfang der 90er Jahre hier an der Hochschule gemacht. Und Sie sehen also hier einen vereinfachten Prozess. Ich will es nur mal andeuten, was dabei wichtig ist. Gegenüber den anderen Technologien wichtig ist, dass Sie zunächst mal Brenngas und Luft auf die Zelltemperatur vorwärmen. Das heißt, dass die Zelle ein möglichst isothermer Block bleibt. Und von diesem isothermen Block, der wird dann von außen über eine Wärmekraftmaschine, beispielsweise eine Gasturbine, gekühlt. Und wenn Sie dieses Prozessprinzip einhalten, dann lässt sich zeigen, dass Sie elektrische Wirkungsgrade von über 80% erreichen können. Und diese Zahlen sind also jetzt auch vom Department of Energy für das Energy for the 21st Century in diesem Programm Brennstoffzellen übernommen worden. Das heißt, das heutige internationale Forschungsziel in der Energiewandlung fossiler Brennstoffe liegt also heute bei 80%. Sie sehen das jetzt nochmal im Vergleich. Einmal zwischen 50% und 60% den Wirkungsgrad, eine Niedertemperaturzelle, die natürlich die Wärme einfach an die Umgebung abgeben muss und außerdem noch den Eigenbedarf hat, das sind Gebläse, Pumpen, Brenngaserzeugung, dass sie also irgendwo etwas über zwischen um die 40%, vielleicht knapp unter die 50% als Wirkungsgrad überhaupt kommen können. Das bedeutet natürlich auch, dass ein heutiger Dieselmotor in ähnliche Größenordnungen kommt. Während wenn Sie die SOFC betrachten, so ist es möglich, die Wärme in einer Gasturbine zu nutzen, wie Sie kennen die Gasturbinenkraftwerke ja vielleicht, die heute schon am Markt sind, und dieses kombinieren, dann bekommen Sie hier noch einen Schub nach oben und sehen also hier das Potenzial durchaus von 80% Wirkungsgrad in der Stromerzeugung. Die Entwicklung der SOFC ist heute schon so weit, dass letztes Jahr, ich will da mal ein Anlagenbild, ach, das kann ich so auflegen, ein Anlagenbild zeigen von Siemens Westinghouse. Das ist in Amerika entwickelt worden. Hier ist eine 100-Kilowatt-Anlage mit dieser SOFC sehr gut, mit guten Betriebsergebnissen betrieben wird. Was heute die Entwicklungsproblematik ist, ist nicht mehr darzustellen, funktioniert das Prinzip, sondern dieses Prinzip auf eine Kostenbasis zu stellen, die es konkurrenzfähig macht. Industriell hat auch Westinghouse etwa dieses Konzept entwickelt, wo Sie hier den Brennstoffzellenbereich sehen, hier den Gasturbinenbereich. Und mit solchen Konzepten will man im ersten Gang, dann nützt man natürlich nicht das ganze Potenzial aus, um die Anlage einfach zu halten, 70% Wirkungsgrad in kommerziellen Anlagen nach der Jahrtausendwende, etwa vielleicht 2001, hofft man es anbieten zu können. Das Problem sind, wie gesagt, die Kosten. Bei den Automobilen, die ja auch einen wesentlichen Anteil unseres Energieverbrauchs macht, spielt die Brennstoffzelle durchaus eine Rolle. Da muss man aber sehen, dass die Brennstoffzelle etwas andere Kriterien hat. Ich habe also hier die wichtigen Kriterien für die Entwicklung aufgetragen. Das sind Kosten, Umweltbelastung, Zuverlässigkeit, Einbauvolumen, Einbaugewicht, Inbetriebnahmezeit, Brennstofflogistik, also wie ist der Brennstoff verfügbar, wieder zu verarbeiten, Wirkungsgrad, Benutzungsdauer und Lebensdauer. Und wenn Sie hier die Fahrzeuge mit dem Kraftwerk vergleichen, ist insbesondere der Bereich Einbauvolumen, Einbaugewicht und Inbetriebnahmezeit ein wesentlicher Punkt. Und Sie können sich vorstellen, dass die Problematik, Hochtemperaturzellen im Fahrzeug einzusetzen, vom Grundsatz her der Automobilindustrie durchaus zweifelhaft erschien. Einfach deshalb, wenn Sie diese Anlagen, die ich Ihnen gezeigt habe, die haben Anheizzeiten zwischen 4 und 14 Stunden. Das ist, 4 Stunden sind für ein Wärmekraftwerk durchaus üblich, aber stellen Sie sich vor, Sie wollten Ihr Fahrzeug 4 Stunden vorheizen. Das wird also nicht gehen. Genau das Gleiche ist, dass Sie sagen, Gasturbinen haben immer Leistungsgrößen im Megawattbereich. Auch hier Kombination Brennstoffzelle, Gasturbine im Fahrzeug geht nicht. Nun, das war also auch die Meinung, die ich zu dem Zeitpunkt, wie die Entscheidungen in der Automobilindustrie gefallen sind, durchaus getragen hätte. Nun aber sind aber gerade in der SOFC Entwicklungen oder in relevanten Entwicklungen hier einige Dinge entstanden, die ich Ihnen sozusagen noch so zum Ausklang auf den Weg geben wollte. Dass wir nämlich hier Betriebsergebnisse, die der Kollege Kendall von der Keele University in England gemacht hat. Und zwar haben Sie hier Aufwärtszeiten bei 2 mm dünnen Röhrchenzellen, das sind die Zellen röhrchenförmig und 2 mm dick, also sehr dünne Rohre. Und dann haben Sie statt Temperaturänderungsgeschwindigkeiten von 200 Kelvin pro Stunde, 200 Kelvin pro Minute. Das heißt, Sie sind in 3 bis 4 Minuten auf Betriebstemperatur mit diesen Zellen. Die Keramiken zerplatzen nicht. Das heißt, wir sehen also, hier ist eine Entwicklungstendenz und auch die Leistungsdichte wird natürlich mit kleinen Zellen wesentlich höher als mit großen Durchmessern. Hier ist also eine Entwicklungstendenz, die zeigt, es könnte vielleicht doch gehen. Der zweite Aspekt, den wir ebenfalls sehen sollten, ist die Entwicklung sogenannter Mikroturbinen. Das sind also Gasturbinen kleinster Bauart, etwa ab 25 Kilowatt aufwärts, die so funktionieren: Kompressor, Brennkammerturbine und vor dem Kompressor noch ein Rekuperator, der die Wärme aus der Gasturbine nochmal nutzt, um die Luft vorzuwärmen. Diese Systeme haben 30% Wirkungsgrad. Das heißt, wir haben also hier im internationalen Markt Entwicklungen, die durchaus zumindest das Potenzial offen lassen, für die Fahrzeugtechnik solche Systeme zur Verfügung stellen. Und einmal letztes Jahr im Euroforum dann Vortrag dazu gehalten und möchte Ihnen hier so ein paar Ergebnisse noch kurz zeigen. Wenn man also eine Leistungsaufteilung zwischen Gasturbine und SOFC von etwa 1/3 zu 2/3 macht und sagt, das Ziel etwa 90 kW, dann hat die Mikroturbine etwa 25 Liter pro kW für den stationären Bereich. Wenn man sich aber anschaut, wie kann man das durch verschiedene technische Maßnahmen, die ich jetzt nicht näher erläutern will, einschränken, dann kommt man irgendwas um die 6 hin, Liter pro kW. Wenn man 30 kW nimmt, Moment, das war 3, das heißt, die Reduktion ist größer 6, also 4 mal 6 ist 24 roundabout, also kommt man geschätzt bei 30 kW auf etwa 120 Liter. Und bei den Zellen, wenn man sehr kleine Zellen nimmt, liegt man etwa bei 0,3 Liter pro kW, möglicherweise auch bei 1 Liter, wenn man größere Zellen, das ist noch eine sehr grobe Abschätzung. Dann wären Sie hier bei 20 Liter, das gäbe also 138 Liter. Nun, das ist natürlich alles mit sehr viel Fragezeichen. Wenn man das jetzt einen dicken, sagt, das war sehr mit dem dicken Daumen und sagt, naja, was kann ich denn bauen? 450 Liter wären sicher für ein Fahrzeug immer noch akzeptabel, wenn Sie an Kofferraumvolumina denken. Und das ist zumindest für eine erste Abschätzung eine nicht unmögliche Größe. Mehr würde ich zudem nicht sagen wollen, aber es zeigt, Sie sehen, wenn Sie das seit 1990 denken, da war noch nicht mal klar, wie groß die Wirkungsgrade sind, dass wir heute durchaus im Fahrzeugbereich andenken können. Wie würde nun so ein Fahrzeugsbetrieb aussehen? Nun, wir könnten davon ausgehen, zunächst mal ein leistungsarmer Fahrbetrieb, die Gasturbine ist sofort im Betrieb, etwa 2 bis 5 Minuten, dann Aufheizzeit und dann würden Sie mit 2/3 SOFC-Leistung fahren. Sie können das natürlich noch verbessern von der Leistung, wenn Sie über eine Backup-Batterie für Beschleunigungsvorgänge hier noch Energie vorhalten. Also insofern ist es zumindest vom ersten Ansatz nicht absolut verrückt, über solche Systeme nachzudenken, was ich vor 2, 3 Jahren allerdings auch gesagt hätte zu solchen Systemen. Wenn man nun die mobilen SOFC als Chancen und Risiken betrachtet, Vorteil wären sicherlich hohe Systemwirkungsgrade, flexibler Brennstoffeinsatz. Wir könnten, mit der SOFC, auch das ist gezeigt, sogar heute Dieselöl einsetzen. Das heißt, wir könnten uns auf die vorhandene Tankstelleninfrastruktur beziehen. Wirkungsgrade wären wahrscheinlich niedriger als im stationären Bereich, ich schätze mal so um die 60%. hätten sicher 70.000 Stunden Betriebsdauer, haben Brennstoff, SOFC-Brennstoffzellen schon im Labor gefahren, also hätten auch eine relativ hohe Lebensdauer. Können einerseits sagen, was ist das Risiko der Entwicklung, ist die Leistungsdichte. Nun, wir können über spezielle Konstruktion der Wärmeübertrager diese erreichen. Wir können mit dünnen Röhren hohe Leistungsdichte erreichen. Was noch zu zeigen ist, ist eine Vielzahl von Zyklen. Wir hatten ja hier nur relativ wenige Zyklen. Denken Sie im Fahrzeug, wenn Sie jeden Tag 3-4 Mal fahren, haben Sie vielleicht 3-4 Zyklen am Tag. Und die Kosten ist natürlich noch ein ganz entscheidender Punkt. Da käme natürlich der Vorteil der gigantischen Zahlen ins Spiel, das wir bei den Automobilen haben. Vielleicht zum Abschluss noch, wie wird die Brennstoffzelle möglicherweise unsere Energiewelt verändern können? Nun, wenn wir uns heute den stationären Bereich und den mobilen Bereich anschauen, dann können wir sagen, im Kraftwerk ist es heute so, dass sie Kostenvorteile bekommen, wenn sie möglichst große Anlagen bauen. Das wird auch in Zukunft sicher für Kohleanlagen weiter gelten. Das heißt, man baut sehr große Anlagen, um kostengünstig zu arbeiten. Die Versuche, über Stückzahl Kleinanlagen mit Mini-BHKWs konventioneller Bauart in den Strommarkt reinzukommen, die haben sich nicht durchgesetzt und ich gehe auch davon aus, dass sie es wohl in Zukunft nicht tun werden. Andererseits haben wir noch in dem mobilen Bereich Anlagengröße, Schiffsantriebe, die sich ähnlich verhalten wie Kraftwerke. Und jetzt das genaue Gegenteil, das Automobil lebt von der Serie, von der Großserie, der Stückzahl. Und dies gilt natürlich auch für die Brennstoffzelle. Das heißt, wir bekommen in der Energie, in der Stromerzeugung einen Paradigmenwechsel. Nämlich den Paradigmenwechsel, dass wir von den Großanlagen zumindest im Erdgaseinsatz wegkommen können zu Kleinanlagen, nicht aus Sympathie, weil small is beautiful, das ist nicht der Punkt, sondern weil sie einfach über gigantische Stückzahlen und Serienproduktion ähnliche Geräte für die Stromerzeugung eventuell am Horizont sehen, wie Sie sie als Heizgeräte heute schon im Keller sehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.